Liebe Zen-Freundinnen und Zen-Freunde, heute geht es um ein Koan aus der Koan-Sammlung Shōyū-roku, und zwar um den Fall 70. Der Klostervorsteher Kin-san fragte den Klosterkoch Shu-san, wenn einer die ungeborene Natur des Lebens klar versteht, weshalb verweilt er hier am Ort des Lebens? Shu-san antwortete, Bambussprossen werden schließlich zu Bambus. Aber kannst du aus Bambussprossen Bambusseile herstellen? Kin-san sagte, eines Tages wirst du es ganz von selbst verstehen. Shu-san erwiderte, unser Ein ist gerade so, was ist deine Meinung? Kin-san sagte, dies hier ist der Bereich des Klostervorstehers. Das ist der Platz des Klosterkochs. Shu-san verneigte sich tief. Dieses Gespräch fand vor 1000 Jahren in einem chinesischen Kloster statt. Ist lang her, aber die Frage ist immer noch aktuell. Sie ist eigentlich seit Buddhas Erleuchtung aktuell. Denn als Buddha unter dem Bodhi-Baum seine Erleuchtung hatte, da zögerte er einige Stunden, weil er sich fragte, ob er einfach für sich alleine seinen Erleuchtungszustand genießen sollte, so als Eremit zum Beispiel, oder ob er sich in die Welt hinausbegeben sollte. Und wir wissen das Ergebnis seiner Entscheidung, zum Glück, hat er sich so entschieden, finde ich. Obwohl, ohne Buddha hätte es bestimmt später auch irgendjemand gegeben, der eine ähnliche, sagen wir mal, Sendung verwirklichen konnte. Aber den Buddha der Zukunft, den haben wir ja noch nicht. Und vor 2500 Jahren hat Buddha sich eben entschieden, obwohl er die ungeborene Natur des Lebens klar verstanden hat, trotzdem im Leben im Ort des Lebens zu verweilen. Diese Frage hat also die Buddhisten seit jeher beschäftigt. Wenn einer die ungeborene Natur klar versteht, weshalb verweilt er hier am Ort des Lebens? Manjusri hat diese Frage auch gestellt in einer Versammlung von Bodhisattvas. Und Manjusri, viele von euch werden das wissen, Manjusri ist genau der hier oben, der da oben steht. Oder sitzt mit seinem Schwert in der rechten Hand, das Schwert, das die Vorstellung durchschneidet, also die Vorstellung, das ist jetzt Ingo und Ingo ist anders als Jörg und so weiter. Auch wenn er weiß, dass natürlich ein Unterschied dabei besteht, aber er durchschneidet die Vorstellung. Und in der anderen Hand, in der linken, hat er die Schriftrolle. Die Schriftrolle der Lehren, der Weisheit über die Weisheit hinaus. Also der Prajna-Paramita. Und diese Schriftrolle links ist ganz klein, die sieht man kaum, weil eben im Rinzai-Zen das Buchwissen nicht besonders hochgehalten wird. Jeder wahre Rinzai-Zen-Meister hat sich zwar immer unheimlich mit Büchern beschäftigt, also von jedem wird eigentlich, oder fast jedem wird erzählt, dass er sich immer unheimlich studiert hat, aber irgendwann hat er dann die ganzen Sachen verbrannt oder zerstört oder irgendwie als unwichtig erachtet. Aber offensichtlich war ja offensichtlich die Studium vorher auch wichtig. Also man soll es nicht zu herabwürdigen. Gut. Manjusri ist eine legendäre Person. Einerseits soll er ein Schüler von Buddha gewesen sein, andererseits hat er dann wieder 100 Jahre später gelebt. Er ist eine legendäre Person, die zu einer Idealgestalt des Bodhisattvas erklärt oder verklärt wurde. Eine Idealgestalt eben des Menschen, der alle Vorstellungen durchschneidet und sich davon frei macht. Alle trügerischen Vorstellungen. Und das zu Manjusri. Der stellte also auch die Frage. Und für uns, ich denke für viele von uns, die sagen sich jetzt vielleicht, naja, so weit bin ich ja noch gar nicht. Also, ich habe noch gar nicht die voll klar verstanden, die ungeborene Natur des Lebens. Ich lebe immer noch in diesen Kategorien von Ich, Mein, Mir, mich oder du, dein, dir, dich, dieses ganze Karussell, was ich immer um die eigene Person als das Zentrum des Universums drehe. Ich bin noch gar nicht so weit. Also auch wenn wir uns das noch nicht vorstellen können, dass es ein Leben vor uns, ohne uns, nach uns und so weiter, als wenn es das gar nicht geben kann. Denn ich denke mal, wenn wir das wirklich ganz tief verstehen, dann würden wir manches anders machen. Jetzt oder morgen in unserem Leben. Also gut, selbst wenn wir das noch nicht vollständig verwirklicht haben, es ist trotzdem eine interessante Frage, weil sie auch unsere Position, unsere Ausrichtung im Zen beeinflusst. Den Polarstern, nach dem wir gehen, den wir noch nicht erreicht haben, aber wir fragen uns, was passiert? Warum verweilt man im Leben, wenn man das wirklich alles verstanden hat? Warum ziehen diese Leute sich nicht, die das tief verstanden haben, warum ziehen die sich nicht in eine einsame Einsiedelei zurück? Manche tun das ja auch, aber die meisten nicht. Oder machen Selbstmord oder sowas. Wäre ja auch möglich zu sagen, Schluss, ist alles gut. Dazu ein Erlebnis von mir. Eigentlich soll man nicht über Erleuchtungserlebnisse reden, besonders weil dann wieder irgendwelche Vorstellungen geweckt werden, wie sowas auszusehen hat. Ich will auch nur ganz kurz über eine ganz kleine Episode berichten. Nach meinem ersten tiefen Erlebnis, oder wie es im Zen immer heißt, tiefe Einsicht, da war ich so eins mit allem und so, es war also alles verschwunden, dass ich mir der Gedanke kam, es kamen dann doch Gedanken, und der Gedanke war, ich nehme mir das Leben, was soll's, ist alles gut. Was soll ich jetzt hier noch sein? Ich hatte damals keine Kinder, keine feste Beziehung, war aber trotzdem 100% zufrieden. Und ich habe dann gedacht, so, ich gehe auf den Kirchturm und springe oben runter, fertig. Dann war ich im Traum, also im Tagtraum, oben angekommen, nicht in Wirklichkeit. Aber dieser Tagtraum war irgendwie witzig, weil ich war dann oben angekommen und das war, glaube ich, der Bremer Dom, das ist ziemlich, da steigt man ziemlich. Und es war oben so ein Glocken, eine Öffnung, da war der Wind und da war es kalt und da fröstelte mir, weil ich geschwitzt hatte. Und da war es nicht mehr so toll. Und dann habe ich gesagt, naja, denn, also, dann ist es doch lieber wärmer und angenehmer im Leben, als jetzt da oben rumzustehen und vielleicht noch runterzuspringen. Also dieser Elfenbeinturm eines einsamen Heiligen gefiel mir wohl nicht. Und ich bin dann zurück ins Leben und ich bin ja nie richtig rausgegangen. Und ja, das zum Thema, warum geht man zurück zum Leben? Damit wäre der Vortrag schon zu Ende, aber ist er natürlich nicht. Denn die Frage bleibt, wenn eine Frau, ich meine, warum nicht eine Frau, ne? Wenn eine Frau eine tiefe Einsicht erlangt hat, weshalb gibt sie sich noch mit weltlichen Dingen ab? Weshalb steigt sie nicht aus dem Leben aus? Als Kind hat die Frage gestellt, dem Schoßern, glaube ich, genau, als er die Frage stellt, da bezieht er sich auf diese alte Frage von Manjushri, denn Manjushri hat das ja schon ein paar hundert Jahre vorher gestellt, und er hält auf diese klassische Frage die Antwort, die zunächst vielleicht verdutzt, Bambussprossen werden schließlich zu Bambus. Aber kannst du aus Bambussprossen Bambusflächen für Seile herstellen? Im ersten Moment habe ich es auch nicht verstanden, oder vielleicht habt ihr es sofort verstanden. Aber dann habe ich mich erinnert, wenn ich Bambussprossen im chinesischen Restaurant esse, dann nehme ich die buddhistische Fastenspeise. Das klingt irgendwie heilig und ist auf jeden Fall vegetarisch. Und da sind immer Bambussprossen dabei und die sind weich. Und ist klar, also aus Bambussprossen kann man ganz offensichtlich keine Seile knüpfen, keine Seile herstellen. Aber natürlich aus ausgewachsenen Bambusstämmen. Die werden dann gemörsert und das ist wie bei Hanf oder bei Flachs. Dann werden sie faserig. Da wurden eben in China, ich weiß nicht, ob es heute noch ist, da werden eben Bambusseile hergestellt. Essen kann man natürlich Bambusseile überhaupt nicht. Das ist also die Antwort von Shusan. Und wenn wir uns mal dann wieder auf Manjusri, der auch die Frage gestellt hat, zurückbesinnen, Manjusri, in dieser großen Versammlung, nicht wie hier, wo einfach nur Kinsan und Shusan zusammen sind, Manjusri in einer großen Versammlung von Bodhisattvas, alles 500, das sind immer gleich 500, ne? 500 heilige Bodhisattvas saßen da rum und haben ihm zugehört. Und einer von diesen 500 Bodhisattvas oder jemand anders, es wird nicht ganz klar, wenigstens ein, überraschenderweise ist ein Mädchen, was ihm antwortet. Und das Mädchen sagt, wer die ungeborene Natur des Lebens klar versteht, aber noch nicht genügend Stärke entwickelt hat, der wird zurückgehalten im Leben. Aha, also im Grunde aus Schwäche bleibt der hier. Aha, gut, dann habe ich erstmal geschluckt. Aha, aus Schwäche. Und im Grunde antwortet Shusan ja das Gleiche, ne? Denn er sagt im Gleichnis, er sagt, Bambussprossen sind Schüler, die schon eine gewisse Einsicht entwickelt haben, aber noch nicht ausgereift sind. Sie können noch nicht wie ein ausgewachsener Bambus über dem alltäglichen Leben stehen. Deswegen werden sie noch zurückgehalten im Leben. Das klingt eigentlich ganz vernünftig, ne? Ist doch logisch, dass man von Sprösslingen und Zen-Schülern nicht gleich erwarten kann, dass sie sich wie ein Erleuchteter benehmen. Und das kennen wir. Ich meine, das ist unser tägliches Erleben. Ne? Egal, wie wir uns anstrengen, wie gut wir die buddhistische Lehre verstanden haben, wie schön studiert haben, die ganzen Sutren, wir fallen doch immer wieder in unsere schlechten Angewohnheiten zurück. Immer wieder verhalten wir uns falsch oder ich würde lieber sagen ungeschickt. Also falsch ist ja immer dieses richtig und falsch, aber immer wieder verhalten wir uns ungeschickt und ärgern uns über uns selber. Schon wieder mache ich das und das. Schon wieder habe ich zwar nicht Zeitung gelesen beim Frühstück und habe vorher sogar rezitiert und trotzdem war ich eigentlich die ganze Zeit nur woanders und nicht beim Essen. Und dann wird wieder Strafe, böser Menno, hat wieder nicht bewusst genug. Wir kennen das alle. Also, wer hier im Leben bleibt und wer zurückgehalten wird im Leben, der ist eben schwach, zu schwach. Seine Erkenntnis ist zu schwach, deswegen bleibt er hier. Eigentlich müsste Kinsan ja mit der Antwort zufrieden sein. Ist ja die ähnliche Antwort, die Manjusri bekommen hat. Aber er ist nicht zufrieden. Der Zen-Meister Kinsan ist mit der Antwort seines Kumpels oder man weiß es gar nicht genau, seines Zen-Kollegens Shusan nicht einverstanden. Und er sagt, so ein bisschen arrogant vielleicht, eines Tages wirst du es ganz von selbst verstehen. So eine Ohrfeige, ne? Verbale Ohrfeige. Dummer Junge, irgendwann wirst du es schon verstehen. Das ist eben diese ein bisschen provokative Art, die man im alten Zen gepflegt hat. Wieso ist Kinsan nicht damit zufrieden? Muss man sich natürlich erstmal fragen, was heißt eigentlich im Leben zurückgehalten? Was das bedeutet? Wer die klare Einsicht hat und wird im Leben zurückgehalten. Das kann man verschieden verstehen. Das Zen-Ideal ist es ja, dass wir ins Leben zurückkehren. Dass der die vollkommen klare Einsicht hat, ins Leben zurückkehrt. Wenn die Treppe hochgeht, da ist ja der Pfad des Ochsens dargestellt. Und zum Schluss kehrt derjenige, der den Ochsen gebändigt hat, der kehrt, das ist ein Dickbäuchiger, wo man das Gefühl hat, der hat jetzt auch noch eine Weinflasche auf der Schulter, so ein Dickbäucher, und kehrt dann wieder auf den Markt des Lebens zurück. Also der wird nie ein Asket gezeigt, der zum Schluss des Lebens zurückkehrt, also auf diesen ganzen Ochsenbildern, den Pfad der Entwicklung im Zen zeigt, ist immer eigentlich ein Mensch, ist eigentlich immer nur ein Mann, aber es kann natürlich genauso eine Frau sein, die mitten im Leben steht. Und da brauchen wir uns ja, wie Herr Lein Zen betreiben, eigentlich gar nicht so zu verstecken. Im Grunde, ein Teil des Ideals haben wir ja schon verwirklicht, denn wir stehen ja immer mitten im Leben. Wir haben auch einen gewissen Vorteil gegenüber den Mönchen, die in einem Kloster leben. Wir haben auch Nachteile, aber wir haben auch einen Vorteil, nämlich dass wir ständig mit dem Leben, mit der Wirklichkeit konfrontiert werden, dass wir uns ständig auseinandersetzen müssen. Ich kann mich ja mit vietnamesischen Mönchen im Wald Brühl, das ist so ein Kloster, wo ich gelegentlich bin, ja nicht so offen unterhalten, weil da kann man sich nicht so verständigen. Aber ich bin ja häufiger auch in der spirituellen Lebensgemeinschaft, im Intersein-Zentrum, das ja auch klösterähnlich geführt wird. Und da merke ich bei den meisten, ich weiß es auch bei den meisten, dass da immer noch dieses Bedürfnis oder dieser Reiz ist, sich auch im wirklichen Leben bestehen zu können. Das ist eben das Problem, wenn man sich zurückzieht, dass man ja irgendwo aus dem Leben aussteigt. Ich finde das eine sehr wichtige Funktion, aber es ist genauso wertvoll, im Leben zu stehen, wie im Kloster zu leben. Beides hat ihren großen Wert. Und deswegen sollten wir das auch als Chance sehen, unsere Möglichkeit eben ständig dem Leben ausgesetzt zu sein. Und nicht immer darüber jammern. Ich sage jetzt nicht, dass das jemand hier macht, aber ich hatte das mal eine Zeit lang in meinem Leben, dass ich dachte, eigentlich geht es nur im Kloster und alles andere geht überhaupt nicht. Zum Glück bin ich davon wieder weg, schon länger. Gut, das ist also die erste Sache, weswegen Kinzan damit nicht zufrieden ist, weil er nämlich diese Vorstellung zu Leben zurückgehalten. Was bedeutet das eigentlich, dass er da schon mal angreift? Aber er ist besonders nicht zufrieden, weil Shusan eigentlich im Grunde das nur wiederkaut, was dieses Mädchen schon gesagt hat. Nämlich das Mädchen hatte ja gesagt, wer nicht genügend Stärke entwickelt hat, der wird zurückgehalten im Leben. Und das kritisiert Kinzan offensichtlich auch. Denn er ist nicht zufrieden mit der Antwort. Wobei, natürlich ist es so, dass es gewisse Phasen in unserer spirituellen Entwicklung gibt, dass man von einer Sprosse zu einem Bambusstamm wird, dass da ein Wachstum ist. Und es gibt diese Phase, wo wir zwar schon Erleuchtungserlebnisse gehabt haben, und man sollte auch nicht die Vorstellung haben, dass Erleuchtungserlebnisse immer nur im Zen passieren können oder nur während des Lösens eines Koans, sondern es gibt einige Situationen, wo wir auf einmal eine vorübergehende Klarsicht haben. Das ist nichts Zen-spezifisches. Es kann in jeder spirituellen Praxis und auch zufällig woanders passieren. Also wir sollten nicht nur immer sagen, sozusagen, für mich ist das etwas völlig Fremdes, sozusagen, das habe ich noch nie erreicht oder so. Wenn ihr genau hinschaut, müsst ihr mal gucken, ob ihr nicht mal in eurem Leben mal kurze Momente einer völligen Klarsicht hattet. Also, trotzdem, auch wenn wir die schon mal hatten, haben wir eben noch nicht genügend Stärke und Übung, dieses im Alltag umzusetzen. Das ist genau richtig, stimmt. Das heißt, wir werden tatsächlich im Leben, das ist jetzt mal ein anderes Leben gemeint, im Leben zurückgehalten. Und so ist das die Antwort des Mädchens auch zu verstehen. Nämlich, wir werden weiter in diesem Diktat von Ich, wir sind weiter dem Diktat von Ich unterworfen, das alles nur nach seinem eigenen Zentrum beurteilt. Wir sind nicht frei von Vorstellungen. Wir sind nicht frei von haben wollen und nicht haben wollen. Nicht frei von Gier, Hass und Verblendung. Und wir werden deswegen im Leben zurückgehalten. Das ist jetzt ein anderes Leben gemeint. Das ist jetzt das Leben gemeint, dieses eben von Gier, Hass, Verblendung getriebene Leben. Da werden wir zurückgehalten. Das ist richtig. Das hängt mit der Stärke unserer spirituellen Erfahrung und unserer Übung zusammen. Und da hat das Mädchen recht und da hat auch der Shusan recht mit seiner Antwort. Aber Kinzan stört trotzdem etwas daran. Und das ist dieses Denken in Stufen. Es gibt diese Phasen, aber dieses Denken in Stufen ist gefährlich. Und deswegen will Kinzan Shusan abbringen von seinem Stufendenken. Dieses Denken Shusan hier unten, Bambussprosse, erleuchtete da oben. Die sind ja sowieso alles durch die ganze Geschichtsverklitterung und Verklärung, sind die ganzen alten Zen-Meister ja immer ideal. Und lebende Zen-Meister können dem sowieso nie erreichen. Das ist immer aber davon mal abgesehen, dass natürlich da eine Verklärung dabei ist. Trotzdem gibt es natürlich Stufen, aber wir lassen uns von diesen Stufen blenden. Wir lassen uns von denen fesseln, einengen. Das ist dieses Denken, irgendwann werde ich wachsen. Nur nicht genau jetzt. Ne? Aber irgendwann werde ich das mal erreichen. Dann werde ich Nirvana erreichen. Oder jetzt nicht. Im Moment geht es nicht. Oder noch schlimmer, das hat mir neulich ein Schüler gesagt, so, naja, in diesem Leben werde ich das wohl nie erreichen. Also hat er praktisch selber sich so einen Stempel genommen, so abgelehnt. Ne? Wie kommt Petrus da oben am Himmel an und sagt, und man weiß schon von vornherein, wie die Entscheidung ist, du nicht. Und Kinzern kritisiert eben dieses Festhalten an Vorstellungen. Dieses Buddhas und Erleuchtete da oben und wir da unten. Das ist so ein, ich glaube, ich habe verstanden, was ich damit meine. Und der Herausgeber dieses Shōjo Rokus, der hat das auch in einem schönen, hat ein altes chinesisches Gleichnis benutzt und das nochmal schön beschrieben. Dieses Denken. Mit einem sehr schönen Beispiel, finde ich. Und zwar, 12. Jahrhundert, ein Ritter fährt mit einem Boot über einen Fluss. Boot über den Fluss fahren ist natürlich auch übertragenen Sinne gemeint. Wir fahren mit dem Boot über den Fluss des Dharmas. Am anderen Ufer ist die Erleuchtung. Und wobei dadurch schon wieder, dass die Gefahr ist, das andere Ufer ist die Erleuchtung. Aber es ist dieses Bild im Buddhismus, wir fahren mit einem Boot über einen Fluss. Aber der Ritter fährt jetzt mit einem Boot über einen Fluss, lässt sich da hinübersetzen und während der Überfahrt hantiert er mit seinem Schwert herum. Ich weiß nicht, warum er da rumspielt, wenigstens rutscht ihm das Schwert aus der Scheide und ab in den Fluss. Und er sofort nimmt sein Messer, Dolch, was er noch hatte, macht eine Marke an dem Bootsrand, zack, 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 und sagt dann, wunderbar, ich weiß genau, wo ich das Schwert verloren habe, da, wo die Marke an dem Boot ist, da habe ich es verloren. Und so denken wir oft, ne? So denken wir, das Leben fließt, und wir haben die Vorstellung, wir wissen, wir sagen dann, ne, es fließt zwar alles, unsere ganze Entwicklung fließt, alles fließt dahin, alle möglichen schrecklichen und wunderbaren Erlebnisse können gerade im Moment passieren und passieren auch. Und wir sagen, ritsche, 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 Erleuchtung erlange ich nie. Ganz klar, ich weiß es schon. Obwohl das Boot fließt. Obwohl das Boot auf einem Fluss fließt. Und der Van Song, der dieses Shōjo Rokku herausgegeben hat, der sagt auch, genauso ist jemand, der von Bambussprossen und Bambusflechten redet und meint, es gebe ein Vor der Erleuchtung und ein Nach der Erleuchtung. Es gebe einen Zeitpunkt, ab dem man erleuchtet ist. Und der ließe sich fixieren. Oder es gebe eine Situation, wo man eben weiß, dass man erleuchtet wird. Oder man weiß, dass man es nie schaffen wird. Und das, wo wir uns immer wieder klar werden müssen, wir finden uns ja ständig im Fluss, auf dem Fluss. Wir sind ständig auf dem Boot, auf einem Fluss und der Fluss fließt dahin und es ist ständig, wie so eine, sagt auch jemand im Boxen, wie so eine Nussschale, weil sie die Wellen hoch, wir denken, oh, gleich gehe ich unter und ständig ist Bewegung und wir selber haben die irrige Vorstellung, wir könnten uns mit irgendeiner Vorstellung davon, wie wir sind, festzementieren. Unter anderem die Vorstellung, ich schaffe es auf keinen Fall. Es wird ja nie was. Ich glaube, ihr habt das verstanden, was ich meine. Der Shusan, der hat es offensichtlich nicht verstanden. Er will es wenigstens noch genauer erklärt bekommen. Und er fragt dann, das ist so eine übliche schüchterne Formulierung, unser einem ist gerade so. Was ist deine Meinung? Er könnte auch sagen, so typisch chinesisch, diese unwürdige Person hat eben diese unwürdigen Worte gesagt. Was großer Meister ist denn eure Meinung? So ungefähr. Ne? unser Alm ist gerade so, was ist deine Meinung? Und der Kinzan, der sagt, Kinzan selber ist gar nicht der große Zen-Meister, der jetzt das ganze Kloster leitet, sondern ist Klostervorsteher. Das ist immer schon eine wichtige Position. Er sagt, dies ist der Bereich des Klostervorstehers, das ist der Platz des Klosterkochs. Das ist seine Antwort. Und da denkt man natürlich doch wieder, oben, unten, ne? Oben der Klostervorsteher, unten der Klosterkoch, also doch, es geht doch um dieses Stufendenken. Dazu muss man natürlich wissen, dass im Kloster der Koch eine wichtige Aufgabe hatte. Und ich finde, wir haben gestern Mittag auch gemerkt, dass diese Aufgabe sehr schön sein kann für uns alle. Und also es wurde im Kloster sehr viel Wert auf Kochen gelegt. Dazu gibt es auch eine Geschichte von Dogen. Dogen, der Gründer des japanischen Soto-Sens oder der größten japanischen, oder vielleicht sogar der größte japanische Zen-Meister neben Hakuin Senji, zur Rinzai-Richtung. Dogen war mit den japanischen Zen zu seiner Zeit damals nicht zufrieden, ist nach China, auf so 1100 nach Christi, zu China rübergefahren, hat sich dort eine riesige Sammlung von Koans abgeholt. Wenigstens als er ankam, am Hafen auf Markt, ne, da hat er auf dem Markt einen Koch eines Zen-Klosters getroffen, der Pilze kaufte. Der war extra 15 Kilometer zu Fuß von seinem Kloster runtergestiegen. Die waren meistens auf dem Berg in den Hafen und wollte Pilze kaufen. Und Dogen hat sich mit ihm unterhalten und war sehr beeindruckt von der Persönlichkeit dieses Kochs und wollte ihn zum Abendmahl einladen, auf dem Schiff noch. Und da sagte der Koch, geht nicht. Mir wurde die Verantwortung übertragen. Darum muss ich diese Arbeit tun, als Koch. Nur wenn ich es selber tue, weiß ich, dass die Arbeit richtig gemacht ist. Und er ließ sich nicht drauf ein und ist wieder die 15 Kilometer zurückgelaufen. Dogen hat ihn dann in seinem Kloster besucht und hat ihn als einer seiner Lehrer angenommen und hat die Lektion, die ihm der Koch erteilt hat, nie vergessen. Er hat sogar ein eigenes Buch geschrieben, Anweisung für den Koch. Also man soll den Koch nicht unterbewerten im Zen. Trotzdem hat natürlich ein Klostervorsteher noch etwas mehr zu sagen als der Koch. Er hat die ganzen organisatorischen Sachen noch in der Hand. Aber auch das meint Kinzan nicht. Also es gibt einen Unterschied zwischen Koch und Klostervorsteher. Sondern Kinzan sagt eigentlich, ich bin jetzt, also diese Person hier, oder das, was hier vor dir sitzt, dieser Sack aus Fleisch und Knochen, der jetzt vor dir sitzt, der ist hier Vorsteher und du bist Koch. Sei einfach Koch, so wie ich einfach Vorsteher bin. Das ist alles. Hätte das genauso gesagt, wenn er Koch gewesen wäre und der Shusan Klostervorsteher. Da ist nichts von vorher und nachher und oben und unten. So ist es nicht gemeint. Sondern es ist eher dieses, wenn du genau das lebst, was du gerade bist, wenn du also genau Koch bist, dann ist das schon erleuchtetes Leben. Also wenn du genau das bist und nicht irgendwas anderes sein willst, sondern das verwirklichst, was du gerade bist. Und da gibt es auch keine großen Geheimnisse zu erlernen. Das Problem, glaube ich, von vielen ist, von einigen von euch ist, dass ihr einerseits wisst, dass ihr Bambussprossen, also spirituelle Bambussprossen seid. Spirituelle Bambussprossen. Und dass ihr denkt, ich wiederhole mich jetzt, aber das kann man nicht oft genug wiederholen, dass ihr denkt, ihr könntet nie spirituelle Bambusstämme werden. Das Denken behindert euch. Und das, obwohl wir doch immer wieder den Spruch hören und auch uns selber sagen, Zen-Geist ist Anfängergeist. Und zu denken, dass ich eine Sprosse bin und dass ich nie so ein cooler Zen-Meister der da zum vollen Lotus sitzt, auf dem Podest sitzt, dass ich das nie werden kann, das ist eben falsch verstandener Anfängergeist. Das fand ich auch so unheimlich angenehm von dem Jeff Shore, den ich sowieso als unheimlich natürlich, der war ja vor 2 Wochen hier und hat hier eine Session gehalten. Was ich im Umgang, ich habe vorher mit ihm ein paar Worte gewechselt, dieses völlige Unprätentiöse, völlig nichts Besonderes. Ne? Und dann der Jeff Short, der hier auch gesessen mit einer normalen, einer Alltagskleidung, nichts irgendwie mit großer Zen-Meister oder Abt eines japanischen Klosters oder sowas. Ne? Also dieses eben nicht dieses Besondere, sondern man sitzt eben nicht cool im Lotus-Sitz irgendwo ganz oben erhoben. Aber trotzdem haben wir immer wieder diese Vorstellung, ich bin nur eine kleine Sprosse, die man ja kaum sieht. Und das andere werde ich nie. Das wäre da so ein riesiger Unterschied. Klar ist, dass unsere spirituelle Entwicklung nicht von selbst läuft. Also man muss schon was tun. Aber wir müssen uns dieses immer wieder klar machen, so wie Jesus das auch sagt, seid wie die Kinder. Dieses Sprossendasein auch als etwas Positives sehen. Und bei dem Spruch von Jesus sind sicher nicht die Kinder in der Trotzphase gemeint, sondern es ist gemeint, diese staunenden Augen, dieses immer wieder das Leben frisch und neu anzusehen. Das ist ja bei den Kindern dann wirklich so, es ist wirklich neu. Und dieses immer frisch und neu zu sein, das ist eben die Chance, die eine Bambussprosse hat. Das Problem der Bambussprosse ist, wenn sie sich ständig darüber Gedanken macht, dass sie nur eine Sprosse ist. Und statt einfach weiter zu üben, statt einfach Vertrauen zu haben in die Übung, einfach dieses, ich bin Sprosse und ich übe. Und deshalb auch Kinsans Kommentar zum Schluss, wo er dann sagt, eines Tages wirst du uns ganz von selbst verstehen. Die Bambussprosse soll ihr Bambussprossendasein leben. Der Zen-Sprössling sein Anfängerdasein, ohne ständig dahin zu schauen, was sie oder er noch nicht kann. Ein Zen-Sprössling zu sein, ist weder gut noch schlecht. Wir sollten da nicht bewerten. Das Zen-Leben ist einfach jetzt. Und es gibt nicht dieses Oben und Unten. In dem Moment, jetzt, kann jeder Jeder kann jetzt erleben, den Moment, wo auf einmal nichts ist. Der ist gar nicht so weit weg. Das ist natürlich immer nur sekundenweise. Aber es ist nicht dieser riesige Sprung, den man so denkt. Also wir müssen uns als Sprossen nicht schlecht machen. Einfach so zu leben als Zen-Sprosse, ist schon der erste Schritt, wenn wir das wirklich akzeptieren. Wenn wir nicht immer an dieses Weiterkommen denken. Die Bambussprosse denkt auch nicht daran, dass sie einmal ein Bambus werden wird. Ich meine, bei Bambussprossen werden zwar gelegentlich gegessen und auch ein Kleingärtner, die meisten Kleingärtner lieben die Bambussprossen auch nicht so, besonders wenn sie dann vom Nachbar durch diese tiefen Wurzeln dann irgendwie rüberkommen, irgendwo hin, wo man sie nicht haben will. Und trotzdem sollten wir uns davon nicht irritieren lassen. Wir sollten den Anfängergeist hochhalten. Und je mehr wir den Anfängergeist leben, das Leben als Bambussprosse leben, die nicht daran denkt, was sie mal werden wird, dann genau in dem Moment ist schon ein großer Gewinn für uns da. Deswegen lasst uns hier die Bambussprossen hochleben. Lasst uns eine freudige Bambussprossen-Sangha sein. Und ich finde sogar, dass das Session am Wochenende, das war auch eine Sprossen-Session. Und das war sehr lebendig und sehr konzentriert. Vielen Dank.